dänischen Gottesdienst wurde das Brot für das Abendmahl in kleine Stücke gebrochen und auf einen Teller gelegt, und ein Besucher fragte, ob das für die Vögel gedacht sei und man diesen Teller nach dem Gottesdienst rausbringt, damit sie davon picken können. In England fragte ein Kind ihre Mutter auf dem Schulweg, wer denn diese Figur da an dem Kreuz dort bei der Kirche sei. Sie wusste es nicht und fragte später beim Kaffeetrinken in der Schule, ob es jemand der anderen Eltern wusste. Nur einer der 25 anwesenden Elternteile wusste die Antwort. Das Umfrageinstitut Forsa hat herausgefunden, dass jeder 10. Deutsche nicht weiß, warum wir Weihnachten feiern. Und dass bei Weihnachten, einem der größten christlichen Feste, ich will gar nicht wissen, wie die Umfrage bei Karfreitag, Ostern oder Pfingsten wäre. Was ist Pfingsten? So oder ähnliche Nachrichten haben besonders in der hinter uns liegenden Weihnachtszeit in den Medien die Runde gemacht. So hat die Tagesschau eine Studie zu den Mitgliederzahlen der evangelischen und katholischen Kirche veröffentlicht und zusammengerechnet, dass im Jahr 2018 etwa 500.000 Menschen die beiden Kirchen aktiv verlassen haben, ihre Mitgliedschaft beendet haben. 500.000, und das sind nur die aktiven Austritte. Hinzu kommen noch Todesfälle und die Entwicklung, dass immer weniger Menschen in die Kirche eintreten oder ihre Kinder taufen lassen. Und diese Studie hat diese Entwicklung mal hochgerechnet und ist zu dem Schluss gekommen, dass, wenn es so weitergeht, beide Kirchen bis in 15 Jahren um 22% schrumpfen werden. Bis in 40 Jahren sogar um 50%. Eine Entwicklung, von der wir als Freikirche auch betroffen sind. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Eben erst letzten Herbst hat es in Würzburg eine Abschiedsfeier gegeben. Die Mennonitengemeinde Würzburg hat die Türen geschlossen, dicht gemacht, einen Abschiedsgottesdienst gefeiert. Ein paar Jahre zuvor war es Freiburg, davor war es Wössingen. Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus, wenn du das hörst? Die christliche Landschaft, das Christentum, also die christlich geprägte Gesellschaft, durchläuft seit Jahrzehnten eine Veränderung, welche zunehmend unübersehbar ist. Und wir als Kirche stehen mittendrin, du und ich mittendrin. Was löst das in dir aus? Unsicherheit? Zukunftsfragen, wie soll das mit der Kirche weitergehen? Muss das christliche Abendland verteidigt werden? Braucht es neue Reformen, modernere Gottesdienste, ansprechendere Glaubensgemeinschaften? Wie können wir diese Veränderungen aufhalten? Ich weiß nicht, ob dich diese Frage umtreibt oder ob du sie schon mal gedacht oder mit jemandem diskutiert hast. Mich als Pastor bewegt das. Mich treibt das um. Daher war es für mich im ersten Moment ziemlich herausfordernd, dass Stuart Murray, der Autor von dem Buch Nackter Glaube, an dem Buch wir ja unser Themenjahr anlehnen, dass Stuart Murray diese Entwicklung sogar feiert. Froh darüber ist. Befremdlich, oder? Um nicht zu sagen irritierend. Wie kommt er denn darauf? Eine gute Frage. Er zieht den Vergleich mit einer Situation im Alten Testament, mit dem Exil des Volkes Israel. Exil, Niederlage, militärischer Untergang, Okkupation, Fremdbesetzung. Das Volk wurde eingenommen, vom Feind überrannt, verschleppt, versklavt, als billige Arbeitskräfte missbraucht. Eine unglaubliche Demütigung. Unfassbare Schicksale, unfassbares Leid für jeden Einzelnen. Und zusammengenommen für das ganze Volk ging die Demütigung sogar noch weiter. Ihr ganzes Denk- und Glaubenssystem ist mit der Niederlage zusammengebrochen. Ihr jüdischer Gott war nach ihrem Glauben der, der die Welt erschaffen hat. Der, der sie als sein Volk auserwählt hat, der, der die Welt beherrscht und lenkt. Der wollte sie doch beschützen, oder? Und jetzt sind sie von einem anderen Volk mit einem anderen Gott überrannt worden? Wie kann das sein? Also entweder ist der andere Gott stärker wie der eigene und der eigene Gott ist doch nicht der Gott der Welt, oder ihr Gott hat sich abgewandt, sie fallen lassen, sie nicht beschützt. Ich weiß nicht, welche Option besser ist. Ich weiß nur, beide Optionen bringen große Glaubenszweifel mit sich. Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Alles um mich bricht herum, um mich herum zusammen. Gott, was wird aus deiner Gemeinde? Du hast doch versprochen, auf uns aufzupassen. Eine Lebenskrise wird zu einer Glaubenskrise und eine Glaubenskrise wird zu einer Krise der jüdischen Religion, des Judentums. Eine Zeit des Exils, welche ihren ganzen Glauben in Frage gestellt hat, ihre Religion zertrümmert hat. Da werden Psalme wie By the Rivers of Babylon, wisst ihr noch von der Gemeindefreizeit? An den Wassern zu Babylon gedichtet. Im Moment größter Frustration und Resignation. Da ist im Volk nur noch der Wunsch nach Rache zu verspüren, die Wut. Hier spüren wir Ängste, Unsicherheit, Zweifel, welche in Rachefantasien kippen. Wer könnte es ihnen verübeln? Am Anfang ihrer Gefangenschaft war ihr Blick versperrt von Angst und Hass. Aber mit den Jahren, und wir reden hier von 60 Jahren, 60 Jahre Gefangenschaft, da passierte ein Umdenken. Die Juden haben diese Zeit der Krise genutzt, um ihren Glauben zu rekapitulieren, zu reflektieren, um ihre Lehren daraus zu ziehen. In dieser Gefangenschaft, in dieser Krise sind wichtige, weitreichende Veränderungen passiert. Diese Krise war für das Volk eine Wachstumsphase. Sie haben zum ersten Mal das Sammelsurium an Schriftrollen der Bibel zusammengefasst zu dem, was wir heute als Altes Testament kennen. Das gab es vorher gar nicht. Sie haben den Götzendienst ausgemerzt und den primitiven Götterkult ihrer Nachbarvölker endlich ausgetrieben bei sich in ihren eigenen Reihen. Sie haben ihre Gottesdienstkultur verändert. Der zuvor nur als Tempelkult verstandene Gottesdienst wurde zu einem Wortgottesdienst, welchen man auch außerhalb von Jerusalem praktizieren kann. Und sie haben unglaublich große Visionen und Prophetien erleben dürfen. So große Prophetien hatten sie niemals zuvor, wie in dieser Zeit des Exils. Die Gefangenschaft, die größte Krise des Volkes Israel, wurde rückblickend zum größten Wachstumsimpuls für das Volk, für ihren Glauben. Was dort passiert ist, hat den jüdischen und christlichen Glauben bis auf Jahrhunderte, teilweise bis heute, bis jetzt geprägt. Krise als schwere Zeit, aus der man gestärkt hervorgeht, ja, das hört man immer wieder, auch aus Biografien. Und vielleicht durfte der eine oder die andere das schon im eigenen Leben erfahren. Wir können an und in Krisen wachsen. Aber wie soll das mit unserem christlichen Glauben gehen? Mit dem Christentum, mit der Kirche? Um Lösungsansätze zu finden, muss man zuerst die Ursachen herausfinden. Wenn die Kirche schrumpft, ist wohl irgendwas am Kränkeln. Ungesund, denn ein gesunder Organismus wächst und schrumpft nicht. Schauen wir wieder auf Stuart Murray, liefert er uns Gründe, Ursachen, woran die Kirche erkrankt ist. Ob wir ihm zustimmen, das können wir später mal schauen. Folgt man Murrays Argumentationen liegt der größte Fehler der Kirche darin, dass sie zur Staatskirche geworden ist. Dass Glaube und Staat sich vermengt haben, dass da ein Gebilde daraus gewachsen ist, welches wir heute Christentum nennen. Christentum nicht nur Glaube, nein, Christentum ist mehr. Auch christliche Kultur, christliche Gesellschaft, Symbole, Lieder, Sprache, Geschichte, da mag so manches Gute daraus entstanden sein, aber leider nicht nur. Eine Verbindung von Staat und Kirche hat dazu geführt, dass die Kirche nun auch an den Hebeln der Macht mitmischt. Sie ist reich, sie hat Güter, lenkt im Staat mit, wird in wichtigen Entscheidungen gefragt, sie ist mitten in der Stadt mit großen Gebäuden präsent. Aber entspricht das dem christlichen Glauben, wie wir ihn in der Bibel lesen? Entspricht das dem christlichen Weg, wie Jesus ihn uns vorgelebt hat und wie wir aufgefordert sind, ihm nachzufolgen? Ich weiß es nicht. Oder nein, das stimmt nicht. Ich weiß es schon. Aber es fühlt sich komisch an, es zu sagen. Jesus lebte anders. Jesus lebte anders. Jesus war nicht an den Hebeln der Macht. Er hat die Mächtigen gemieden. Anstatt mit den reichen Stadtverwaltern zu essen, hat er mit dem gesellschaftlichen Abschaum gegessen. Er saß neben Prostituierten und Kranken, neben dem Abschaum, neben denen, die in unserer Welt nichts zählen und für Jesus alles gezählt haben. Er war nicht reich. Er besaß keine prunkvollen Gebäude, keine Ländereien. Hat keine Kirchensteuer eingezogen. Vielmehr hat er sein Geld mit den Armen geteilt, ist mittellos durchs Land gezogen. Jesus hat ein ganz anderes Leben gelebt, wie das, welches wir aus der Verbindung von Kirche und Staat kennen. Wenn viele so sagen, sie können nicht an Gott glauben, weil die Kirche so unecht ist, haben sie dann nicht vielleicht sogar recht? Hat die Kirche nicht ihre Glaubwürdigkeit verloren, weil sie eben diese verlockende Verbindung von Staat und Macht eingegangen ist, weil sie reich und mächtig geworden ist, weil sie lieber die Mittel- und Oberschicht hofiert, wie sich zu den Ausgestoßenen hinsetzt, zu dem gesellschaftlichen Abschaum? Ja, es fühlt sich komisch an, das zu sagen, aber Jesus lebte anders. Jesus lebte am Rand der Gesellschaft, ganz bewusst. Dort wirkte er. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, hat er gesagt. Was würde es für uns heute heißen, an den Rändern zu leben und nicht im Zentrum? Vielleicht haben wir als Freikirche da einen klitzekleinen Vorteil, weil wir auch in unserer Geschichte immer wieder an die Ränder gedrängt wurden. Weil wir nicht immer akzeptiert waren und auch manchmal komisch beäugt werden, bis heute. Und vielleicht ist auch genau da unser Platz, am Rand, um randständigen Platz zu bieten. So wie Jesus Begegnung mit den Menschen suchte, die am Rand waren. Was würde es heißen, wenn wir nicht mehr als Christen in der Mehrheit wären? Nicht selbstverständlich davon ausgehen würden, dass alles um uns herum christlich ist oder zumindest vom Namen her christlich. Wenn wir in der Minderheit wären, würde dann nicht unsere Glaubwürdigkeit noch mehr gefordert sein? In der Minderheit musst du dich für dein Tun und Handeln rechtfertigen, weil dein Tun und Handeln eben nicht der Norm entspricht, nicht der Mehrheit, nicht dem entspricht, was andere tun, damit fällst du auf. Christliches Handeln, Handeln nach der Bibel fällt auf. Wenn man geschlagen wird, nicht zurückschlagen. Wenn man verletzt wird, nicht zurückausteilen. Das eigen verdiente Geld nicht nur zu horten, sondern auch mit anderen zu teilen. Die eigene Zeit nicht nur für Selbsterfüllung zu opfern, sondern auch für andere zu investieren. Handeln wie Jesus fällt auf. Handeln wie Jesus ist nicht mehrheitsfähig, aber es ist zeugnishaft. Und vielleicht ist es das, worauf es jetzt schon und in Zukunft noch viel mehr ankommt. Jesus sagt das selbst in einem seiner Worte. An ihrer Liebe werdet ihr sie erkennen. An der gelebten Liebe, an dem, wie wir untereinander und mit anderen umgehen, werden wir als Christen erkannt. Das macht uns sichtbar, erkennbar. In einer Zeit, in der die Glaubwürdigkeit der Kirche immer mehr in Frage gestellt wird, da ist authentisches Leben das einzigste Mittel, um wieder glaubwürdig zu werden. Authentisch und ehrlich in der Nachfolge zu leben, Christus nachzufolgen, seinen Weg zu gehen, den er gegangen ist. Darin liegt ein großes Potenzial. Damit kann christlicher Glaube zu einem lebendigen Friedenszeugnis werden. Besonders in einer Zeit, die nichts nötiger hat, wie genau diesen Frieden. Es ist unsere Berufung in unserer Gesellschaft mit ihren wetteifernden Interessensgruppen, mit der Aufsplitterung in Parteien und Gruppierungen, mit der zunehmenden Entfremdung und Vereinsamung und schärferen Auseinandersetzung. Genau darin, mittendrin, sind wir aufgerufen, Zeugnis von Jesus zu sein. Friedenszeugnis. Manche sind vielleicht versucht, sich zurückzuziehen und still zu sein. Eine Versuchung, der im Laufe der Geschichte einige Christen und Täufer erlegen sind. Andere sind vielleicht versucht, laut zu sein, herauszuposaunen, andere zu überzeugen oder zu streiten. Jedes Privileg des Christentums zu verteidigen. Ich sehe in beiden Wegen keine Zukunft. Der einzige Weg für mich liegt darin, den Weg Jesu treu nachzufolgen, ihm nachzugehen, nachzufolgen. So können wir Friedenszeugnis sein, dass Worte und Taten persönliches und gemeinschaftliches Zeugnis hören und reden beinhaltet. So kann, finde ich, die Krise, in der die Kirche aktuell steckt, zu einem Veränderungsimpuls werden. Wie das im Exil im Alten Testament. Da besteht Hoffnung, dass die Krise den Glauben reinigt, dass die Kirche daran wächst und dass wir dadurch in der Nachfolge Christi gestärkt werden. Das wünsche ich uns. Amen.